Wir digitalisieren ja immer noch in Deutschland die Vergangenheit. Wir sind nicht besonders gut darin, uns zu überlegen, was müssten wir eigentlich heute anfangen zu bauen, dass wir in einigen Jahren quasi am Puls der Zeit sind, sondern wir gucken immer zurück. Aber ich glaube, die Entwicklung von KI zeigen gerade ganz klar, dass der Weg eigentlich eher in den Umgang und dem Management von Software geht, anstatt die Dinge selber zu machen. Move fast and break things, das klingt immer super, aber ich würde es im Staat auch nie machen. Wir Deutschen sind aber eher dann so drauf, dass wir das als Ausrede nehmen, lange gar nichts zu machen. Okay. Ja? Und ich glaube, dass jeder Verwaltungsprozess, jede staatliche Leistung in Software und Infrastruktur gedacht werden muss. Und dann, welche Leute brauche ich dafür und wo findet das statt und nicht andersrum.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und heute sprechen wir über ein Thema, das fast jeden betrifft, nämlich die Digitalisierung der Verwaltung. Und ich würde sagen, sich darüber aufzuregen, ist schon fast wie ein Volkssport geworden. Also was, wenn wir das mal anders denken, radikaler und auch mutiger. Und mein heutiger Gast sagt, der Staat muss lernen, sich wie Software zu verändern. Klingt abgehoben, klingt blitzschnell, ja, vielleicht, aber vielleicht auch genau richtig. Lars Zimmermann ist Mitgründer und Vorstand des GovTech Campus Deutschland und dort bringt der Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft an einem Tisch. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und sag herzlich willkommen, lieber Lars.
Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen, weil wir sind nämlich heute in Berlin, tatsächlich im GovTech Campus. Ich war noch nie hier und bin auch gleich mal ganz gespannt, wenn du uns hier mal zumindest für die Ohren mitnimmst auf eine kleine Reise durch die Räume. Aber vorher würde ich gern einmal zu dir kommen. Norbert Lammert habe ich gelesen, ehemaliger Bundestagspräsident, der hat mal über dich gesagt, du seist einer der innovativsten Köpfe, die wir in Deutschland an der Schnittstelle von Technologie, Politik und gesellschaftlichem Wandel haben. Wie kommst du dazu?
Norbert Lammert ist ein sehr freundlicher Mensch, würde ich jetzt sagen. Habe ich mich drüber gefreut. Es gibt auch ganz viele andere, die, glaube ich, sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe mit Norbert Lammert immer über diverse Themen dazu gesprochen und er hat natürlich aufgrund seiner politischen Vergangenheit auch immer eine große Neugierde, was neue Themen angeht. Und ich glaube, die Diskussion darüber scheint ihm gefallen zu haben.
Verwaltungsdigitalisierung, das stelle ich mir manchmal auch sehr zäh vor. Da steckt ja auch Verwaltung drin in dem Begriff, nicht nur Digitalisierung. Was macht dir Spaß daran?
Es ist eigentlich eine Mission Impossible. Und ich habe in meinem Berufsleben ich war immer sehr unternehmerisch, habe mir meine Jobs sozusagen immer selber gebaut. Also ich habe mich noch nie für einen Job beworben in meinem Leben, sondern habe mir meine Arbeitsplätze sozusagen, meine Unternehmen immer selber gebaut oder Organisationen und habe mich da immer interessanterweise, warum auch immer, auf die Themen gesetzt, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht oder wo alle gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Und dann bin ich eigentlich dann immer eher jemand, der dann anfängt, das interessant zu finden.
Challenge accepted
sozusagen. Genau, aber auch nicht naiv oder so, sondern weil ich muss schon selber davon überzeugt sein, dass es auch grundsätzlich klappt. Und für mich ist es eher weniger eine Frage, vielleicht dieses eher kleinteilige Verwaltungsdigitalisierungsthema zu besetzen, sondern darüber steht ja die Frage, wie technologiefähig muss ein Staat eigentlich sein? Und wir erleben ja jetzt auch durch die neue amerikanische oder die Präsidentschaft von Trump, dass Technologie eine ganz wahnsinnig wichtige Rolle für die Macht von Staaten spielt. Und wenn Staaten eben keine Technologiefähigkeit haben oder auch Demokratien, das ist meine persönliche These, werden sie auch nicht überleben. Und deswegen ist es eben deutlich mehr als jetzt die Frage, wann wir den digitalen Führerschein haben.
Sondern tatsächlich fast eine Demokratiefrage.
Auf jeden Fall, ja.
Bin ich gespannt. Gehen wir nachher auch noch drauf ein. Jetzt habe ich ja gerade schon in der Anmoderation ein bisschen versprochen, dass du uns mitnimmst, zumindest für die Ohren, auf eine kleine Tour. Ich war ja noch nie bei euch auf dem Campus und habe ja festgestellt, es ist was ganz Physisches. Also hier gibt es ganz viele offene Räume, die sehr beweglich sind. Ich habe auch schon gesehen, in vielen Räumen sitzen auch Leute. Manche sitzen auch in so einzelnen Inseln, arbeiten an irgendwas. Magst du einmal erklären, was ist eure Aufgabe? Was macht ihr hier?
Also jetzt kommt ihr zu einer Zeit, wo der Campus sich gerade verändert in den nächsten Schritt. Also ich kann jetzt schon mal sagen, weil es beschlossen ist, aber wir haben das noch nicht kommuniziert, aus dem GovTech Campus Deutschland wird GovTech Deutschland werden. Also wir lassen das Campus jetzt bald aus dem Namen fallen. Bund und Länder wollten das so. Warum? Weil der Campus natürlich ein toller Ort ist, also dieser physische Ort, den du gerade beschrieben hast. Aber es ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Ja? Also wir sind kein Coworking Space, sondern wir haben immer die These gehabt, dass der Staat und die Verwaltung eigentlich sich nur modernisieren können, digitalisieren können, technologiefähiger werden können, wenn sie auf die technologische Expertise der Tech-Szene zurückgreifen, weil da findet das halt einfach statt. Und das heißt, man braucht, viele sagen ja immer, das sei so ein Buzzword, ein Ökosystem. Ja, also wenn ich mir mal erfolgreiche Unternehmen anschaue, dann sind das Ökosysteme. Microsoft ist kein Unternehmen mehr im klassischen Sinn, sondern es ist einfach eine Organisation, die aus ganz vielen verschiedenen Organisationen, Unternehmen besteht. Bei Google ist das ähnlich und ich glaube, Staaten brauchen das auch. Also sie müssen sich umgeben mit technologiefähigen Akteuren, die wissen, wie jetzt Künstliche Intelligenz funktioniert, die auch wissen, die sie auch bauen, die sie programmieren und so weiter. Und dafür muss man ein Ökosystem bauen. Und da wäre ich auch schon bei unserer ersten Säule, nämlich wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren, wo wir operativ sind, das erste Tech-Ökosystem eines Staates gebaut. Das wird übrigens weltweit auch so gesehen. 150 Organisationen knapp, Top-Technologieunternehmen, Startups, Scale-Ups, IT-Dienstleister, Bechtle ist ja auch mit dabei, aber auch viele Verwaltungsorganisationen, Bundesländer, Bund, Sicherheitsorganisationen und so weiter. Und die können hier an dem Ort zusammenkommen. So blöd und einfach, wie das klingt. Ja. Man braucht einen neutralen Ort, wo diese verschiedenen Player zusammenkommen können. Und den stellen wir hier, aber zum Beispiel auch in Heilbronn und auch in Thüringen mittlerweile, stellen wir diese Orte zur Verfügung. Und das ist sozusagen nur ein Element, was wir anbieten, nämlich diesen Ort, wo Tech-Szene, Staat zusammenkommen können, um am Ende auch Produkte zu bauen.
Du hast ja jetzt von einem Kernbereich gesprochen. Was sind denn die anderen?
Es gibt 3 Arbeitsbereiche, die wir jetzt auch mit Bund und Ländern abgesteckt haben. Das eine ist Ökosystemaufbau. Also wir bauen weiter die Top-Tech-Akteure, die wir hier anbinden, damit Verwaltungen schnell auf sie zugreifen können, Gespräche führen können, welche Rolle spielt KI und so weiter. Also klüger, besser, schneller werden können. Das zweite ist der Bereich Lösung. Wir bauen wirklich Produkte mittlerweile. Und Bund, Länder, Ministerien und so weiter sagen, sie wollen eine große Sprachmodelllösung für irgendwas haben. Und dann bauen wir ein Konsortium zusammen und entwickeln diese Lösung und machen sie nachnutzbar durch andere. Und der dritte Bereich ist jetzt Plattform, ja, also dass wir dabei unterstützen wollen, dass wir diese ganz neuen Art der plattformarisierten Softwareentwicklung auch ermöglichen in ganz verschiedenen Bereichen, wo man auf Lösungen zugreifen kann, die auch von der Tech-Szene entwickelt werden, aber auf Standards von Bund, Ländern und Kommunen. Und dieser Dreisatz Ökosystem, Lösung, Plattform ist sozusagen das, was GovTech Deutschlands in Zukunft ausmachen wird. Und alle Verwaltungen, die bei uns angeschlossen sind, können diese ganzen Strukturen dann kostenlos nutzen. Also wir stellen ein gesamtes Betriebssystem zur Verfügung, wie Verwaltungen Lösungen entwickeln können auf Plattformbasis mit dem Ökosystem.
Und das ist sozusagen auch die Idee, wo du sagst, so können wir als GovTech auch die Verwaltung der Zukunft mitgestalten.
Ja, weil wir eben nicht sagen, wir haben jetzt einen Fokus auf Gesundheit oder auf irgendwas, sondern wir sagen, wir stellen die Ressourcen und die Infrastruktur zur Verfügung, damit alle das so schnell wie möglich gemeinsam nachnutzbar machen können. Ohne übrigens den Föderalismus zu ändern. Also bei uns sind Bund und Länder ordentliche Mitglieder und wir werden diesen Jahr alle Kommunen anschließbar machen. Also in Zukunft, hoffentlich, weiß nicht genau wann in diesem Jahr, kann jede deutsche Kommune sich bei uns anschließen. Und die können dann einfach unsere Ressourcen nutzen, müssen das nicht alles nochmal selber machen. Also wir geben, und das sehen wir jetzt auch schon, sehr, sehr viel Effizienz ins System, weil wir dieses Betriebssystem für alle aufgebaut haben.
Ich habe mal in einem Interview mit einer Digitalpolitikerin auch genau zu dem Thema gesprochen, so Verwaltungsdigitalisierung, und hatte sie eben gefragt, wie viel KI gibt es denn schon in der Verwaltung oder wie sie eben dieses Thema sieht. Und dann hat sie etwas spöttisch gesagt, naja, ich bin ja froh, wenn mal die Faxgeräte abgeschafft werden, aber so KI, das ist dann immer so ein Riesenwort, aber wir haben so viele kleine Schritte irgendwie in der Verwaltung zu tun. Also ich sag mal, bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld zwischen, Mensch, wir müssen an ganz, ganz vielen Basic-Dingen arbeiten, wie Digitalisierung von Akten, sage ich jetzt mal so profan, und auf der anderen Seite, ja, aber KI, was können wir alles damit machen?
Also die Bandbreite ist in der Tat groß und was wir nicht machen, ist das, was viele andere schon machen. Ja? Also wir sind jetzt nicht Thema Onlinezugangsgesetz zum Beispiel, ja? Also bestehende Verwaltungslösungen zu digitalisieren. Das machen wir, wenn wir wirklich gebeten werden, aber das ist nicht unser Fokus. Wir gehen eher entlang aller möglichen Politikfelder auf die technologischen Zukunftsthemen und auch die Zukunftstechnologien. Mhm. KI ist eine davon und beschäftigen uns dann ja mit der Frage, was wird in Zukunft passieren oder was zeichnet sich jetzt schon ab und wollen sozusagen, dass dieses Land ein bisschen vor die Spur kommt. Also wir digitalisieren ja immer noch in Deutschland die Vergangenheit. Ja? Also wir sind nicht besonders gut darin, uns zu überlegen, was müssten wir eigentlich heute anfangen zu bauen, dass wir in einigen Jahren quasi am Puls der Zeit sind, sondern wir gucken immer zurück. Also wir wollen die Vergangenheit digitalisieren. Ja. Und wir wollen uns schon eher auf die technologischen Zukunftsthemen in der Sozialpolitik, ne, für Arbeits- und Markt- und Sozialpolitik.
Geil, jetzt machst du mich total neugierig. Ja? Ich will die ganze Zeit fragen. Ja? Sag mir, was kommt in 10, 20 Jahren?
Also man kann ja immer nur in Wahrscheinlichkeiten denken. Ja? Also ich war nie ein Freund davon, wenn immer gesagt wird, im Jahr 2040 wird Folgendes so sein. Das ist meistens immer falsch. Ich bin immer jemand, das sagt es auch hier immer, wir müssen in Szenarien denken. Also was ist wahrscheinlich und was ist weniger wahrscheinlich? Und ich glaube, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir im KI-Bereich, das haben wir ja jetzt schon, die Zukunft ist ja auch schon längst da, jetzt schon Lösungen haben, die zum Beispiel den Verwaltungsvollzug, also die Umsetzung von Verwaltungsvorgaben viel effizienter, viel schneller macht. Ja? Und da beginnen auch die ersten Länder, die Kommunen, aber auch der Bund, die Dinge einzusetzen. Aber ich glaube eben auch, dass der technologische Fortschritt so schnell Fortschritte machen wird, dass wir den Staat, so wie wir ihn heute haben, die Verwaltung, dass wir ihn gar nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, die Entwicklung von KI zeigen gerade ganz klar, dass der Weg eigentlich eher in den Umgang und das und in dem Management von Software geht, anstatt die Dinge selber zu machen. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht, daraus leiten sich ganz viele Lösungsnotwendigkeiten ab, die der Staat hat. Weniger Personal, mehr Software einsetzen. Du hast am Anfang ja gesagt, dieses Government is Software, also den Staat wie Software zu begreifen. Das müsste man aus meiner Sicht so tun. Ja, ich sage nicht, dass Deutschland das tut. Ich glaube, es ist ein Fehler, dass wir darüber nicht genug nachdenken. Sondern dass wir immer noch glauben, wir nehmen einfach alle Institutionen, die wir jetzt haben, einfach mit und machen sie ein bisschen digitaler. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Ich glaube, wir müssten heute uns mal mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich mit einer Verwaltung, die auf Software basiert? Wie viele Leute brauchen wir da noch? Welche Leute brauchen wir noch? Klammer auf, sehr, sehr viele, aber ganz anders Ausgebildete. Und wie kann man dann in die Zukunft gucken? Und ich glaube, diese Fragen wollen wir eher behandeln.
Wow, okay, das hört sich wirklich groß an und also vor allem nach einer großen Herausforderung, weil da ja ganz viele kleinere Stellschrauben mit drin sind, ne? Also so kann Software das, wollen wir das, ethische Aspekte und so weiter. Ich würde gerne mal in ein ganz konkretes Beispiel gehen, was nicht so weit in der Zukunft liegt, sondern ganz im Gegenteil. Die Deutsche Rentenversicherung hat zum Beispiel mit euch ein Projekt gestartet und für mich klingt Rentenkasse und Innovation, das klingt so wie Currywurst und Sushi, ja? Magst du einmal kurz?
Das ist aber falsch. Die Rentenversicherung ist ziemlich gut.
Okay, ja, dann her damit. Genau. Also, was habt ihr da konkret gemacht?
Also, das läuft noch. Das ist ein Cloud-Reallabor. Das ist sozusagen ein Aufsatz. Große Frage: Wie setze ich Cloud in der Verwaltung ein? Ja? Also, wir alle nutzen ja Cloud im Privatleben komplett selbstverständlich. Und der Staat tut sich aus meiner Sicht den falschen Gründen sehr schwer, in die Cloud zu gehen, aus ganz verschiedenen Gründen. Und eine Frage, die da immer ist, wie kann man die bestehenden Cloud-Anbieter sozusagen, die Cloud-Strukturen nutzen, also dass es sicher ist, dass es compliant ist, Datenschutz und so weiter. Und wie kann man dann ganz konkret für eine Verwaltungsorganisation, das ist uns immer wichtig, wir gehen ganz konkret bis auf die Ebene runter, dass man auch ein Produkt hat. Wie kann man zum Beispiel Cloud-Projekte so realisieren, dass sie am Ende auch wirklich einen Mehrwert für die Organisation, Stichwort hier die Rentenversicherung, machen. Mhm. Und dieses Cloud-Reallabor simuliert diese Prozesse. Also wir haben alle Cloud-Dienstleister daran angeschlossen, die arbeiten damit, also Google, AWS, Stackit, auch die Deutschen und auch die Französischen zum Beispiel, und gehen dort wirklich durch, okay, was sind die Bedarfe der Verwaltung, wie könnt ihr das aufsetzen, wie muss es rechtlich aufgesetzt werden, und in diesem Reallabor entstehen dann ganz konkrete Lösungen, die alle anderen Verwaltungen dann übernehmen können, um den Einsatz zu beschleunigen. Und das ist dieser Reallaboransatz, ja, wo wir quasi die Realität simulieren mit den realen Playern, Stichwort Rentenversicherung, auch andere Verwaltung, die dann lernen, wie sie es machen können, damit wir aus der Theorie rauskommen, sondern das ziemlich schnell bis zum Beschaffungsprozess auch schnell in die Umsetzung gehen kann.
Ja, und macht natürlich auch total Sinn, das erstmal in so einem Reallabor auch zu testen. Also einfach, um dann sich zu entscheiden oder zu schauen, wer da was der beste Anbieter, was haben wir vielleicht auch nicht bedacht, ne? Weil man ja gerade, wenn man jetzt an die deutsche Rentenversicherung denkt oder insgesamt an die Verwaltung, da will man ja nicht move fast und break things machen, sondern eben man testet das in einer Laborumgebung.
Ja. Wenn ich da noch was zu sagen darf, das machen wir auch nicht. Also dieses Move Fast and Break Things, das klingt immer super, aber ich würde das im Staat auch nie machen. Wir Deutschen sind aber, würde ich jetzt mal sagen, eher dann so drauf, dass wir das als Ausrede nehmen, lange gar nichts zu machen. Okay. Ja? Und deswegen bin ich immer eher auf der Break-Seite als auf der Don't-Break-Seite, weil ich weiß, das Land tut alles dafür, damit erstmal relativ wenig passiert oder das, was passiert, einfach in einer wahnsinnigen Zeitspanne passiert. Also wir sind, wenn man mal das mit anderen Ländern vergleicht, ne, wir sind wahnsinnig langsam, Cloud einzusetzen. Andere Länder sind da viel weiter und werden ja dadurch auch besser. Ja? Also wir haben diese Cloud-Diskussion, die auch jetzt wieder teilweise irrationale Züge annimmt aus meiner Sicht, weil wir große Angst haben und weil wir sagen, da drückt dann einer auf den roten Knopf und so weiter und dann kriegen wir keine Updates mehr. Wenn das kommt, hat die Welt ganz andere Probleme als die Frage, ob wir in Grundschulen noch Cloud-Dinge haben, um es mal etwas plakativ zu reden. Aber wir glauben, wenn wir es einmal zeigen, wie es geht, dann fällt es allen leicht, das auch zu machen. Es ersetzt aber die Entschlusskraft der Politik nicht, die Dinge wirklich zu machen. Also wenn es nach mir gänge, würde ich Cloud im Bund zum Beispiel viel schneller einsetzbar machen, endlich mal große Ausschreibungen machen und dann definieren, welche Daten wollen wir nicht auf die Cloud geben. Das sind vielleicht nur 15-20% der Daten und den Rest dann wirklich in einem Multicloud-Ansatz einfach in die Cloud bringen, weil am Ende Politik dadurch besser wird. Also die berühmte, ich sage das mal, dann bin ich auch am Ende, die berühmte alleinerziehende Mutter, die ja immer so genommen wird als Beispiel, für die man Politik macht, die hat ja jetzt Stress, weil sie muss einen halben Tag Urlaub nehmen, um mit der Verwaltung irgendwelche Sachen, Kindergeld für die Kinder zu machen. Diese berühmte alleinerziehende Mutter hätte mit einem cloudifizierten Staat weitaus weniger Probleme, würde weniger Nerven für solche Prozesse und weniger Zeit aufwenden müssen, als das jetzt der Fall ist. Und deswegen glaube ich, wir wollen diese Reallabore entwickeln und tun wir auch und bieten wir an. Aber wir können natürlich auch nicht die Entschlusskraft des Staates ersetzen, es dann wirklich in der Fläche auch anzuwenden. Leider.
Genau auf dieses Thema Politik, ne? Also auf dieses Spannungsfeld, da würde ich gerne mal ein bisschen vertiefen. Ich habe erfahren, du warst in die Koalitionsverhandlungen involviert, auch wenn das jetzt öffentlich nirgendwo steht. Aber kannst du mal erzählen, wie das war, beziehungsweise was deine Rolle da war?
Also da waren ganz viele involviert. Ja, das ist ein Prozess, wo ganz viele drin sind. Also das ist immer so, dass wenn eine neue Koalition kommt, dass man dann, wenn man zum Thema was zu sagen hat oder die Leute zumindest glauben, man hätte was dazu zu sagen, dann wird man angesprochen und hat dann verschiedene Möglichkeiten, seine Meinung mit einzubringen. Das haben wir gemacht, das habe ich persönlich gemacht, das haben auch ganz viele andere persönlich oder institutionell gemacht. Und dann kommt es immer darauf an, wer einen fragt und an welcher Stelle man das eingeben kann. Am Ende auch das vielleicht für diejenigen, die vielleicht sonst so nah an der Politik nicht dran sind. Man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, zwei Seiten zu schreiben und dann werden die eins zu eins übernommen. Ja, da gibt's immer so die Denke, dass man einfach was auf den Tisch legt und dann wird das einfach dann in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ich bin häufig gefragt worden, wie ich das, was andere geschrieben haben, finde.
Also Einschätzung, als Experten.
Ich wurde immer gefragt, würdest du das auch so sehen? Und die, die mich gefragt haben, wissen auch, dass ich sehr klar meine Meinung sage und auch dieser, sage ich mal, allgemeinen Verwaltungs-Digitalisierungsdebatte in Deutschland nicht viel abgewinnen kann und das dann auch immer sage und dann auch zu einigen Themen dann, ich würde mal sagen, eher Tacheles gesagt habe. Das meiste davon findet sich aber natürlich nicht im Koalitionsvertrag wieder. Das weiß ich aber auch, weil man jetzt eben auch nicht alles so schnell verändern möchte. Politik funktioniert nach anderen Dingen. Aber ich würde auch sagen, zumindest ich habe wahrscheinlich zwei Dinge, die man anders machen wollte. Die will ich nicht sagen, die ich verhindert habe, aber da weiß ich, dass viele andere meine Meinung hatten. Die sind dann Gott sei Dank auch nicht in den Koalitionsvertrag gekommen.
Was war das denn?
Ja, das sage ich nicht.
Na toll. Schön hier, schön gespoilert. Jetzt haben wir ja ein Digitalministerium, finde ich total spannend. Also wurde ja auch viele Jahre immer mal wieder gefordert, aber auch immer wieder bestritten. Ne? Gesagt, nein, das bringt nichts, das Digitales muss in allen Ressorts gleichermaßen stattfinden. Jetzt ist es also mal ein neuer Versuch und das klingt auch wie ein starkes Signal. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also was steckt da wirklich dahinter? Ist das ein echter Neustart mit Gestaltungswillen? Also was ist da realistisch?
Ich war lange ein Gegner des Digitalministeriums, weil ich immer der Meinung war, das ist so ein relevantes Standardthema erfolgreicher Staaten, dass es schwierig in so ein Silo zu packen ist. Ja? Und zum Beispiel Dänemark, eine der digitalsten Demokratien der Welt, hat sich digital gemacht ohne ein Digitalministerium. Also es gibt jetzt nicht, sage ich mal, wenn man sich weltweite Beispiele anguckt, dass ein Digitalministerium per se
mehr Digitalisierung
erzeugt, bewirkt hat. Mhm. So. Trotzdem sind wir eben auch, haben wir eine sehr deutsche Kultur, auch in der Bundesregierung und wie die organisiert ist, wir sind sehr föderal und so weiter. Deswegen habe ich dann vor ein paar Jahren meine Meinung auch geändert, gesagt, wir müssen eine zentrale Organisation haben mit einer Person, die auch am Kabinettstisch sitzt und die dieses Thema auch dann vorantreibt. Mhm. Ja. Am Ende ist wichtig, welche Kompetenzen hat ein Ministerium. Man kann ja auch ein Ministerium bauen, das keine Kompetenzen hat. Dann steht zwar Ministerium drauf, aber es bringt halt nichts. Und das ist immer noch im Werden. Also ich hätte mir bei dem Bau dieses Hauses, und ich meine das jetzt positiv, mehr Radikalität gewünscht. Ich hätte auch eine ganz andere, neue Art des Ministeriums gebaut. Ich hätte das, es wird jetzt ja sehr klassisch gebaut mit Abteilung, Unterabteilung und so. Ich hätte es anders gemacht. Aber ich finde, jede Unterstützung, die wir geben können, müssen wir diesem Haus geben, denn das ist jetzt eine große Chance, es besser zu machen.
Mhm. Es gibt so ein Bild, was du gerne verwendest, nämlich der Muskel des Ministeriums. Ich stelle mir da so eine Art digitale Einsatztruppe vor mit echten Vollmachten, Budget, eine Truppe, die auch Tempo machen kann. Wo ist denn der heute noch zu schwach?
Es gibt diesen Muskel nicht wirklich,
okay.
Es ganz viele, vielleicht wäre man jetzt nur für den Bund, ich kann jetzt nur für den Bund sprechen, ich meine, wenn man die Länder jetzt mit rein und dann haben wir noch lange nicht über die Kommunen geredet. Also am Ende kann der Bund an der Kernstelle der digitalen Verwaltung nichts machen. Das sind die Kommunen. Mhm. Wir haben 11.000 Kommunen, da passiert ganz viel. Und wenn die nicht digital sind, dann werden auch meine Eltern nicht merken, dass es irgendwie einen digitalen Staat gibt. So. Das wird man vielleicht bei den Ländern manchmal merken und irgendwie so weiter. Aber natürlich muss man jetzt hier mit dem Bund irgendwie anfangen. Wir haben viel zu viele Institutionen im Bund und wenn ich das jetzt sage, bevor sich jetzt jemand aufregt, wenn er das hört, dazu gehört der Campus auch. Ich bin sehr stark dafür, das durchzukonsolidieren. Also wir haben den Kraftwerk Campus, wir haben den Digitalservice, wir haben Zendis, wir haben so ganz verschiedene Organisationen und ich bin ein großer Befürworter, das ganz klar zu zusammenzulegen. Ich hoffe auch, dass das noch kommt und da werden wir uns auch nicht zurücknehmen und sagen, nee, konsolidiert mal die anderen und wir sind raus. Also ich sage immer allen, wir müssen Teil dieser Konsolidierung werden, dass man diesen einen operativen Muskel hat und der muss Geld haben. Also ne, Geld ist nicht alles, aber ist halt irgendwie wichtig. Der muss die richtigen Leute haben, also sehr viel mehr Leute auch von außen holen, ja, aus dem Tech-Bereich holen. Und die müssen geführt werden. Führung ist eine ganz entscheidende Ressource, wenn man erfolgreich digitalisieren will. Man muss aus meiner Sicht auch entschlussfreudig sein. Also wir sind deswegen so weit zurückgefallen in Deutschland, weil es über die letzten 12, 18 Jahre, wie auch immer, einfach zu wenig Entscheidungen gab. Die deutsche Verwaltung entscheidet nicht gerne, weil wenn man sich entscheidet, muss man Leuten auf die Füße treten. Und ich glaube, dass man vielen Akteuren und Leuten auf die Füße treten muss, wenn man erfolgreich sein will.
Spannend, sehr spannend. Ja. Ich finde es ja immer gut, wenn man dann am Ende sagen kann, ja, das haben wir richtig so entschieden. Aber die Sorge vor einer Entscheidung kommt ja oft daher, dass man denkt, wenn das jetzt die falsche Entscheidung war, ne? Und dann habe ich vielleicht einen riesen Fehler gemacht.
Aber das ist ja
immer
so. Ne? Das ist so. Also, ja, das ich kann auch das falsche Auto kaufen oder in den falschen Urlaub fliegen. Ja, also das ist halt so.
Ich will noch einmal darauf hin, weil du hast, ich finde, wovon du jetzt gesprochen hast, ist ja schon auch so Mut, ne? Auch politischer Mut, ne? Entscheidungen zu treffen. Ich habe einmal ein Interview geführt mit Markus Richter, der Staatssekretär ist jetzt inzwischen.
Der Präsidiumsvorsitzende ist, also der leitet unseren Aufsichtsrat sozusagen, ja.
Und Also er hat es nicht ganz so offen ausgesprochen, aber es entstand der starke Eindruck, dass der Föderalismus auch Teil des Problems ist. Mhm. Da würde ich gerne auch mal von dir hören, wie siehst du denn eben, du hast ganz viel über die Kommunen gesprochen, ja, über die Länder gesprochen. Also ja, Digitalisierung und Föderalismus, der eine macht die Software, der andere macht sie auch, macht sie aber anders, macht sie vielleicht besser. Also wie können wir da besser werden?
Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Also wir werden den deutschen Föderalismus nicht abschaffen. Ich will ihn auch politisch nicht abschaffen. Ich glaube, das ist eine gute Staats- und Organisationsform. Aber alles hat seine Grenzen. Ja? Und der Föderalismus wird schlecht, wenn man immer den schwarzen Peter hin und her schiebt. Und das passiert gerade. Ja? Also der Bund macht Gesetze, die Länder müssen dann aber das Geld zum Beispiel geben, um es auszufüllen. Also es ist ein totales Missverhältnis zwischen direkter Verantwortung, der Finanzierung und der Umsetzung. Und es gibt ja politisch dieses Subsidiaritätsprinzip, also wo man dann sagt, die kleinste Einheit soll entscheiden können, damit es so nah wie möglich auch an den Bürgerinnen und Bürgern ist. Das ist politisch richtig, aber das geht nur so lange, wenn die kleinste Einheit auch die Ressourcen hat, das zu tun. Also du hast die Städte angesprochen. Wir wissen alle, in welcher finanziellen Situation die Kommunen sind. Und stellt euch mal vor, wenn 11.000 Kommunen, alle, die ja selbstständig sind, das kommunale Selbstbestimmungsrecht, also der Bundeskanzler kann keiner Kommune den Befehl geben, aus historischen Gründen etwas zu tun. Und wollen wir wirklich diesen 11.000 Kommunen es komplett selbst überlassen, ob sie was tun und wenn ja, was sie tun und wie sie das tun? Und wollen wir denen auch sagen, ihr müsst immer alles, was die anderen schon gemacht haben, auch nochmal selber machen? Und um das zu umgehen, muss man zentralisieren durch Plattformen. Also man muss sagen, wir bauen jetzt zum Beispiel mal eine Plattform, bei der zum Beispiel Bund, Länder und Kommunen ihre Lösungen auf Standards bauen können. Das ist wie so ein Baukastensystem. Und dann können die das auch gegenseitig nachnutzen. Das könnte man alles jetzt schon machen. Und dafür muss man aber ins System reingehen. Also man muss die Ärmel hochkrempeln und muss richtig in die Strukturen gehen. Und ich glaube, dass die Länder heute auch deutlich mehr bereit dazu wären. Also bei uns in den Gremiensitzungen sehe ich nicht, dass die Bundesländer sagen, sie wollen alles selber machen. Aber sie wollen dann eingebunden sein und sie wollen sagen, wir wollen dann einer professionellen Plattform zum Beispiel. Es kommt ja dieser Deutschland-Stack, das wird jetzt ein Lackmustest dafür sein. Und dann kann man das machen. Also man kann über Standards und Plattformen denken, auch in einem Multi-Akteurs-System, also Bund, Länder, Kommunen, gemeinsam vorangehen. Aber man muss dann zum Beispiel auch diese Standards setzen und man muss es auch beschließen. Man muss es professionell bauen und dann muss man es, so blöd es klingt, auch machen.
Also da ist dann doch wieder der Mut gefragt. Und ich will noch einmal das verbinden mit deiner Idee, die du ganz zu Anfang auch formuliert hast, nämlich Government as a Software. Und das ist ja genau dieser Gedanke, also den Staat selbst wie ein digitales Produkt zu betrachten. Also, dass es so alles in kleine Art Programmbausteine aufgegliedert wird. Also kannst du das nochmal zusammenbringen jetzt mit dieser Idee, ja, Bund, Länder?
Ja, also das, was ich sage, ganz vielen schmeckt das nicht, was ich sage. Also das finde ich aber gut, weil ich habe wahnsinnig tolle Debatten mit Leuten, die total dagegen sind mit diesem Modell. Machen wir es mal ganz einfach. Angenommen, wir hätten heute keine Verwaltung. Wie würden wir denn heute eigentlich eine Verwaltung bauen? Und das, dann denke ich mir immer, das ist eigentlich schon die falsche Frage, weil wir wollen ja nicht einfach eine Verwaltung bauen per se. Wir wollen ja eigentlich Lösungen haben, die die berühmte alleinerziehende Mutter so schnell, so preiswert, so effizient wie möglich nutzen kann. Würden wir heute wirklich noch ein Amt schaffen, also ein Haus mit Leuten drin, um einen Anmeldeprozess zu bauen? Ich glaube nicht. Wir würden heute eine Software entwickeln, die das kann und die das so automatisiert und proaktiv machen kann, wie es irgendwie geht. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Die österreichische Gesundheitskasse, ich sage immer allen Politikern und Politikern, geht gar nicht nach Estland oder so. Schaut euch mal an, wie die österreichische Gesundheitskasse, das ist die größte Krankenversicherung, die Österreich hat, wie die mit ihren Leuten, mit ihren Kundinnen sozusagen kommuniziert. Das ist auch diese schöne App, die immer jeder haben will. Ganz proaktiv. Du musst wieder den Termin machen. Dir ist deine Vorsorgeuntersuchung. Kannst deine Rezepte hochladen. Also es ist einfach ein wahnsinnig gutes Ding, das jetzt schon KI-Agenten nutzt, um einfach sehr proaktiv Dinge zu tun. Das ist eine Lösung, die von der Software gedacht ist, nicht von der App. Wir denken immer in Apps. Also alle wollen immer so eine App bauen. Und denke ich mir immer, die App ist doch das Leichteste am Ende, so ein Ding zu bauen, was auf deinem iPhone ist. Aber die ganze Struktur dahinter, wenn die von Software gedacht wird, dann wird kein Gebäude mehr gebaut, wo 5000 Leute drin sitzen. Übrigens ist das auch kein Problem, weil wir haben eh einen demografischen Wandel. Wir haben so viele Leute gar nicht mehr. Und dieses Prinzip, die Lösung einer politischen Sachlage, die ich haben will, in Software und IT und Cloud und Infrastruktur zu denken, das hat Deutschland noch nicht. Wir denken immer, okay, wir wollen, nehmen das Beispiel immer, die Kindergrundsicherung haben. Und dann ist die nicht gekommen, weil man gesagt hat, Moment mal, ich muss ja 4000 Leute einstellen, damit die das machen. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass dieses Land nicht in Software denkt. Und ich glaube, dass jeder Verwaltungsprozess, jede staatliche Leistung in Software und Infrastruktur gedacht werden muss. Und dann, welche Leute brauche ich dafür und wo findet das statt und nicht andersrum?
Also wenn wir aber jetzt mal heute schauen, also noch dieses Jahr verfehlt Deutschland sein selbstgestecktes Ziel beim E-Government, also auch im EU-Vergleich stehen wir da nicht so besonders gut da. Ist dann sowas wie Government als Software nicht doch ein bisschen sehr weit entfernte Zukunftsmusik?
Das ist radikal, also, und deswegen wird es auch nicht kommen. Da bin ich mir auch total drüber im Klaren. Ich glaube aber, dass andere Länder, wir haben vor kurzem, vor ein paar Wochen mit Lukas Ilves, der ehemalige CEO von Estland, haben wir was publiziert hier, wo es darum geht, wie man ein Agentic State, also ein auf KI-Agenten basierenden Staat aufbauen würde.
Spannend.
Andere Länder beginnen das. Also es ist nicht Zukunftsmusik, wo ich sagen würde, na, das ist so futuristisch, das hat keinen realen Mehrwert.
Agentic State heißt einfach, dass sozusagen, dass wir KI-Agenten haben, die für uns dann Aufgaben übernehmen.
Und das tun sie ja jetzt schon, wenn wir unsere Bankgeschäfte machen. Ja, oder ich kann KI-Agenten mittlerweile meine Hotels buchen lassen, das ist alles überhaupt kein Problem. Und natürlich wird das auch in die Bereiche gehen, die jetzt der Staat ganz anders macht. Also das wird kommen. Aber die Frage ist halt, bauen wir das selber, ja, oder müssen wir irgendwann die Lösung anderer nutzen, weil wir ständig im Grunde nur darauf geachtet haben, ob wir in den Bestandsstrukturen denken. Und deswegen ist das für mich gar keine Frage, kommt das oder kommt das nicht? Für mich ist die Frage, hat Deutschland eigene Lösungen oder haben Demokratien eigene Lösungen oder haben wir sie nicht? Und das ist die Alternative. Also kommt das? Auf jeden Fall wird das kommen. Und ich befürchte leider, ich habe ja gesagt, man kann nur in Wahrscheinlichkeiten denken. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Deutschland diesen Schritt nicht macht, leider, aufgrund von verschiedenen Sachen, will aber alles dafür tun, dass das wahrscheinlicher wird, dass wir es machen. Und es ist immer leicht zu sagen, ah, das ist noch so weit weg. Wir reden, vor 10 Jahren haben wir immer gesagt, was im Jahr 2030 angeblich kommt. Die Zukunft ist schon lange da. Ja, die Automobilindustrie leidet heute an den Dingen, die man ihr vor 20 Jahren wahrscheinlich prophezeit hat. Die Chemieindustrie auch, also wir sehen ja, in welcher Situation das Land gerade ist. Und das ist das Ergebnis von relativer Untätigkeit. Ja, weil wir denken, im Moment, solange wir noch Autos verkaufen und unsere Maschinen, dann läuft das doch alles. Und das ist eben das, was ich auch sagte. Wir wollen ja auch aktuell viel zu sehr die Vergangenheit in die Zukunft bringen, anstatt zu sagen, die Zukunft wird einfach ganz anders sein. Und eigentlich ist das auch eine mega Chance. Also unternehmerischer als jetzt wird's doch nicht mehr. Und deswegen erlaube ich mir auch manchmal, diese größeren Schritte zu gehen. Weil ich glaube, wenn ich 3 Meter springen will, muss ich auf 6 Meter gehen, damit ich bei 3 Meter lande.
Sehr spannender Ausblick auf jeden Fall. Jetzt hast du schon viel über andere Länder gesprochen und auch Projekte, die dir dort gut gefallen. Gibt es denn was, wo Deutschland vorne ist, wo du sagst, das ist gut, da sind wir gerade auf einem, ja, sind wir gerade auf einem vorbildlichen Weg?
Also in den, sag ich mal, gemessen jetzt an den neuen technologischen Themen, leider nein. So. Es gibt auch kein Land, was bei allem richtig gut ist. Es gibt Länder, die in einem Bereich sehr führend sind und dem man zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate bauen ihr Justizsystem gerade durch Software und durch Infrastruktur um, wo ich sagen würde, das ist eigentlich schon richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und das sehe ich auch selbst in Kanada nicht. Also Kanada zum Beispiel war mal sehr erfolgreich bei der Digitalisierung der Justiz, sehe ich auch in keinem anderen Staat. Der digitalste und technologieaffinste Staat in Europa, also jetzt nicht die EU, sondern Europa bezogen, ist die Ukraine. Ach, ja, also digitaler und technologieaffiner kann man gar nicht sein. auch, wir wissen leider auch den Grund, warum das so sein musste. Dänemark ist in vielen Dingen sehr stark, muss aber auch jetzt den nächsten Schritt gehen. Estland war lange Zeit führend. Ne? Die Ukraine, würde ich sagen, hat sich deutlich vor Estland geschoben. Und jetzt sehen wir eben auch in anderen Ländern, die über das Datenthema sagen, okay, wir müssen den Staat, die Verwaltung anders bauen und die jetzt dieses Leapfrogging betreiben. Es kommt noch so ein schöner Begriff. Leapfrogging heißt, ich überspringe bestimmte Entwicklungsstufen und setze mich direkt an die Spitze. Also Länder, die haben bewusst darauf verzichtet, so eine Schwerindustrie aufzubauen, haben gesagt, wir machen die ganze neue Produktion, also neue Chemieindustrie für Polymere und so weiter. Wir fangen jetzt aber nicht an, wieder eine eigene Stahlindustrie aufzubauen, so ungefähr. Und das kann der Staat eigentlich auch. Also wenn ich es mir auswählen würde, ja, wünschte, dann würde ich sagen, lass uns doch mal jetzt dieses Ganze, was Estland und Dänemark in den letzten 15 Jahren gemacht haben, lass uns das mal überspringen. Also lass uns nicht wieder in den Rückspiegel gucken, also die Zukunft nachdigitalisieren, sondern lass doch mal sagen, so, wir legen das jetzt mal zur Seite und wir springen jetzt wirklich mal nach vorne. Und das muss man ja nicht sofort für alle machen, man kann das mal austesten. Und da fehlt der Mut. Also da wünschte ich mir und hoffe, dass das neue Ministerium den Mut hat und das vielleicht mal probiert. Wir werden es sehen.
Gibt es da ein Mondlandungsprojekt für dich? Also wo du sagst, nein.
Also,
wenn ich mir das wünschen könnte, das sollten wir mal ausprobieren.
Ich bin auch überhaupt kein Freund dieser Moonshots. Ich glaube, das war alles ganz viel Zufall. Also wenn Leute sagen, wir müssen jetzt wieder ein Moonshot-Projekt machen und so weiter. Ich finde das, also ich lese viel über Wirtschaftsgeschichte, das interessiert mich immer sehr. Und ich finde den Begriff Loonshots viel besser. Die sogenannten Loonshots sind viel, sage ich mal, innovationstreibender als die Moonshots. Es gibt ein tolles Buch, ich mache jetzt mal eine kurze Buchempfehlung, das heißt Loonshots. Das kann ich jedem empfehlen, die oder der sich mit Staatsmodernisierung, Digitalisierung, Technologie beschäftigt. Weil die Grundthese ist folgende: Die größten Innovationen der Welt sind entstanden aus, also nicht aus Moonshot-Projekten, sondern aus Loonshots, nämlich kleinen Dingen, die sich immer weiterentwickelt haben und die dann zur richtigen Zeit von der richtigen Person aufgegriffen worden sind, um dann richtig nach oben zu kommen.
Okay, das ist spannend.
Das Radar zum Beispiel, also die Briten und die Amerikaner haben im Grunde genommen den Krieg gewonnen, weil das Radar neu auch für Flugzeuge entwickelt worden sind. Das war auf Basis einer technologischen Anwendung, die schon viel, viel älter war. Die hat man nicht gezielt entwickelt. Und das braucht der Staat auch. Also die Dinge, die da sind, zu nehmen und dann zu sagen, boah, wir wenden die jetzt mal an und testen das mal aus. Loonshots ist entscheidend, nicht Moonshots.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Lars, also für diesen, auch für den Blick also in die Glaskugel, aber auch für die ja so ganz offenen und auch radikalen Worte. Und danke auch an euch, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne Sterne oder einen Kommentar in eurem Podcast-Player oder schreibt uns an podcast@bächle.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.